Wir sind Schuhkurier. Aktuell, relevant, meinungsstark. Heute mit Petra Steinke.
Heute spreche ich mit Stefan Stensky. Sein Unternehmen heißt Boosted, was so viel heißt wie heb die Potenziale oder gib Schub. Das Unternehmen sitzt im beschaulichen Niederdorla in Thüringen und was es damit auf sich hat, darüber wollen wir heute in dieser Podcast-Folge sprechen. Hallo Stefan.
Hallo liebe Petra. Moin.
Ja, Stefan, ich glaube, man kann sagen, du bist im Schuhkarton groß geworden, diesem aber auch ein bisschen entwachsen. Magst du uns ein paar Stichworte zu deiner Vita geben?
Genau, mache ich gerne. Schönes Bild hast du gewählt. Ich bin im Schuhkarton groß geworden, richtig. Irgendwie ist der Schuhkarton der Lebensbegleiter. Und am Ende war ich immer auch ein heißer Tipp im Bekanntenkreis für die Umzugskartons, die wir alle so horten konnten. Das kennen wahrscheinlich viele Händler mit den ganzen Kartonagen. Wo soll man damit hin? Aber zurück zum Thema. Meine Eltern haben ja so ziemlich nach der bekannten Wende sozusagen ein Einzelhandelsunternehmen gegründet und handeln seither mit Schuhen. Und ich bin quasi da reingewachsen. Und ich erinnere mich also an viele Geschichten, Anekdoten und an Kassenbücher, die man dann mal irgendwann beim Aufräumen fand, wie aus LKWs auf Marktplätzen Schuhe vor langer, langer Zeit verkauft wurden. Und das Einzelhandelsunternehmen gibt es auch heute noch sozusagen. Wir haben, ich sage bewusst wir, weil ich habe mich dann irgendwann bewusst dazu entschieden, mit im Family Business tätig zu werden, auch wenn es nur zu teilen war. Aber darauf sprechen wir vielleicht dann gleich nochmal. Aber die Eltern verabschieden sich jetzt so langsam in Richtung Rente und haben auf dem Weg dorthin relativ viele spannende Zeiten, Aufs und Abs erlebt. Und ja, so bin ich quasi in die Schuhhandelswelt reingewachsen und konnte immer am Puls der Händler fühlen und miterleben, was es heißt, Schuhe zu verkaufen, speziell hier in Deutschland. Und am Ende hast du eben schon das Stichwort gebracht, ich bin entschlüpft. Warum bin ich entschlüpft? Das Family Business nicht so mit zu begleiten, wie man sich das denkt, ist eigentlich auch eine schwierige Entscheidung, weil da gibt es natürlich viele Stunden, die man am Abendbrotstisch verbringt und darüber spricht, wie, wo, wann, was. Aber ich habe dann während meines Studiums Rocket Internet kennengelernt und Rocket Internet und speziell das, was Familie Samba so getrieben hat, das war damals eine sehr, sehr spannende Zeit für mich. Und ich musste also unbedingt herausfinden, was das da wirklich heißt, in diesem Konglomerat irgendwie tätig zu sein und bin dann da auch hängen geblieben. Das heißt, dieses ganze Internet-Online-Marketing-Thema und die Digitalindustrie waren unheimlich spannend und sind es für mich auch heute noch, weswegen ich denn eigentlich seither entschieden habe, dass ich mich auf diesen Bereich stürze. Und seitdem ich bei Rocket Internet aufgehört habe im Jahre 2016 oder Ende 2015 bin ich da weg, bin ich Freelancer gewesen und habe also selbstständig verschiedene Rocket Ventures und verschiedene andere Projekte supported, ein HelloFresh, ein MacMakler, quer durchs Beet und habe mich dann jetzt Ende 2022 dazu entschieden, aus der Selbstständigkeit so eine kleine Boutique-Agency zu machen und das ist Boosted. Wir sind also ein kleines Team, wir kümmern uns um digitale Strategien, wir denken gern mit, wir denken auch gern neu und versuchen es auch vor allem irgendwie ganzheitlich zu denken, weil das ist so der Klassiker an verschiedenen Cases. Irgendjemand kommt mit dem Online-Shop, weil da keine Kunden auftauchen und mit dem Online-Shop ist es halt dann einfach nicht getan. Und deswegen ist es halt schlau, da Marketing drauf zu bringen. Das ist unser Schwerpunkt, aber am Ende helfen wir auch beim Thema Tracking, Daten, Online-Shop-Entwicklung und Co. und versuchen dann einen ganzheitlichen Ansatz zu finden.
Magst du uns verraten, wie das elterliche Unternehmen heißt?
Genau, das ist die R&S Schuhe GmbH und Co. KG. Das ist der offizielle Name. Und im Internet kennt man das Unternehmen vielleicht durch die Domain elbandi.de. Und neben dieser Domain waren wir bisher auch der Rika und Remonte Online-Shop und vor vielen, vielen Jahren auch mal irgendwann der Tamaris Online-Shop. Und so hat das Unternehmen also auch den Weg gefunden von, ich weiß gar nicht, das war dann irgendwann vor meiner Zeit, die Spitze waren mal irgendwie 50 oder 40 Filialgeschäfte. Das heißt doch auch durchaus relativ weit verstreut, speziell auch hier im Osten des Landes und dann auch so im Umkreis Köln, Neuss und Co. Und dann hat man sich quasi wieder zurück entsonnen zu den zu der Positionierung, wir machen das, was wir gut können. Und das war dann eine Zeit lang relativ viel Online-Geschäft, speziell auch mit diesen Kernmarken Rica Romonte, Tamaris.
Würdest du sagen, das Unternehmen war im Bereich Online auch früh unterwegs? Das hört sich so ein bisschen so an.
Genau, mein Vater ist immer relativ stolz darauf, dass er sagt, dass wir eigentlich vor Zalando Online waren. Wow. Wer das jetzt besser hingebracht hat, weiß man nicht, aber ich erinnere mich an WordPress-Seiten, wo hier Bestände manuell hoch und runter gezeichnet wurden und sich Leute gefreut haben, wenn jetzt mal endlich jemand bestellt hat. Und es ist halt auch sehr schön, wenn man sich die Bilder wieder vor Augen hält, wo dann ein kleines Team irgendwo mitten im Büro angefangen hat, auf einmal da Kartons zu verpacken, weil es einfach ja ein neues Spielfeld war. Also wenn man so sich die Zeiten 2009, 2008 anschaut, dann ja klar, da gab es ein Internet, das war auch sehr, sehr etabliert, aber dass jetzt Schuhe gehandelt werden und verschippert werden durch ringsrum durch die Welt, war schon untypisch und hat natürlich auch nicht zum bisherigen Businessmodell gepasst, was eigentlich war, wir machen einen Store auf irgendwo in der Innenstadt, dann gehen die Schuhe dahin und dann begrüßen wir die Leute per Handschlag und verkaufen denen die Schuhe. Das war also schon spannend, ja.
Julia, es haben ja auch sehr, sehr lange viele Menschen auch in der Branche angenommen, dass man Schuhe nicht online verkaufen könne. Dass es anders gekommen ist, haben wir erlebt und das war schon auch eine Überraschung. Man hätte immer gedacht, das Thema Passform anprobieren steht dem im Wege, aber dem war ja dann nicht so.
Nee, dem war nicht so. Ob wir natürlich dann, jetzt sprechen wir schon wieder über das Unternehmen mit dem Z am Anfang, aber der Slogan Schrei vor Glück oder Schick ist zurück. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war. Das wird das nächste Thema. Aber letztlich natürlich. Und wir können Schuhe und Kleidung und alles Mögliche online bestellen. Und aus meiner Sicht ist es also auch mit, weiß nicht, was wir alles so für Buzzwords haben, Generation Z und Y, alle Millennials, die spätestens irgendwann in dieser Blase, weiß ich nicht, um 1990 geboren sind, die sind auf jeden Fall online und haben, glaube ich, schon einen Drang dazu, auch im Alter Sachen online zu bestellen. Und ich habe gerade ein anderes Projekt, da geht es um Solardachziegeln. Die werden dann in gewissem Maße auch online bestellt oder zumindest mal wird die Anfrage dazu online ausgeübt. Das heißt, irgendwie gibt es nahezu ja keine Grenze.
Kommen wir mal zu deinem Unternehmen Boosted. So wie ich es verstehe, ist dieses Unternehmen branchenunabhängig tätig. Also ihr betreut ja ganz verschiedene Sparten, richtig?
Genau, das hatte ich eben schon angedeutet, wir machen mit Makler, da ging es um Immobilien, dann haben wir für Zeiss ein großes Projekt im 3D-Scanning-Bereich gemacht. Aktuell bauen wir einen Shop von Grund auf, da geht es um einen smarten Tischtennisschläger und dazu noch eine App, das wird also auch sehr interessant. Aber wir sind irgendwie auch im Fashion-Cluster hängen geblieben. Das kommt dann halt nicht zuletzt einfach durch diese Schuhbubble. Ich supporte zum Beispiel die Rode Schuhs GmbH in Schwalmstadt. Das ist klassisch Industrie, eigentlich B2B bisher, die dann jetzt auch irgendwann, 2021 haben sich dazu entschlossen, wir müssen jetzt B2C einmal durchspielen. Und da sind wir so ein bisschen auf der grünen Wiese gestartet und haben uns eigentlich damit beschäftigt, wie wir erstmal eine Rechnung an Endkunden stellen. Ja, das ist also auch nicht so einfach für so ein etabliertes Unternehmen. Und mittlerweile haben die also auch einen eigenen Online-Shop, verschiedene Sprachen etabliert und sind da ganz gut unterwegs.
Wenn du das jetzt mal so umreißen müsstest, also die vielen Branchen, die du kennengelernt hast, was ist das Besondere an der Schuhbranche?
Natürlich sind die mir alle sympathisch, die Händler. Das kommt aus dem häuslichen Umfeld. Aber was ist das Besondere? Also wir haben natürlich ein relativ simples Geschäftsmodell eigentlich. Irgendwie geht es darum, Ware abzuverkaufen. Trotzdem muss man sagen, dass diese Struktur, ich hatte eben dieses Bild mit dem LKW auf dem Marktplatz, das war super simpel. Da ging quasi der Karton aus dem LKW raus. Wie es da ringsherum aussah, war nahezu egal. Und das hat sich jetzt mittlerweile zu einem Prozess gewandelt, der ultra aufwendig ist. Also das ist für mich das, was es halt sehr, sehr komplex macht, einen Schuh speziell auch online zu verkaufen, weil ich brauche dazu einen Shop, ich brauche Strukturen, ich brauche ein Fulfillment, ich brauche, bestenfalls gut verhandelte Versanddienstleistungsverträge, ich brauche die Mitarbeiter, ich brauche die Technik. Also sehr, 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 sehr viele Einflussfaktoren, um am Ende das Paar Schuhe abzuverkaufen. Und das macht wiederum aber auch den Reiz aus, weil wenn man alle kleinen Stellschräubchen irgendwie im Griff hat, dann bleiben auch durchaus vielleicht ein paar Margen hängen.
Kommen wir mal zur Schuhbranche und zu den Themen, mit denen sich viele Händler und auch Hersteller sicherlich auseinandersetzen. Es wird sehr intensiv im Moment diskutiert, dass der Schuhhandel mehr Rentabilität braucht, also dringend die Rentabilität steigern braucht, muss. Wie stehst du zu dieser Frage?
Also vermutlich haben wir aktuell eine sehr, sehr spannende Zeit. Da kennst du dich auch sehr gut aus. Du hast viel recherchiert zum Thema Götz, Zalando und Co. Wer ist wie wo profitabel? Was passiert jetzt hier eigentlich nach Covid sozusagen, wo wir die Innenstädte eigentlich komplett zu hatten? Dann kommt jetzt so der nächste Schock in Richtung Inflation, Wirtschaft, Konsum und die Nachfrage drosselt sich. Und zuletzt gehe ich hier, ich bin ja in Thüringen, ich gehe hier im Juni kann man schon sagen, bei frühs 4 Grad auf den Temperatur joggen. Das tut natürlich diesen Abverkauf der Sommerware auch nicht gut. Das heißt, wie so oft, wenn alles zusammenkommt, dann kommt halt alles zusammen. Parallel, wenn wir uns nochmal kurz da reinversetzen, wo wir eigentlich stehen, sehen wir aber auch durch diese hohen Kosten auch weiterhin hohe Mieten. Es gibt Preiserhöhungen, die der Handel nicht weitergeben kann. Also ein relativ uncharmantes Umfeld. Und ja, ich denke, wir brauchen Rentabilität. Allerdings schwindet die irgendwie gerade im Moment durch die Hände. Die schwindet nicht nur den Einzelhändlern durch die Hände, sondern die schwindet offenbar ja auch den Marktplatzteilnehmern durch die Hände. Wenn wir jetzt Stichwort Götz, Mirapodo, Maitreus, Klingel in die Runde werfen. Also auch da gibt es Konsolidierungen, die ja so augenscheinlich eigentlich nicht so auf das Papier gedruckt wurde, weil das jetzt nicht der erste Gedanke gewesen wäre, an den ich gedacht hätte. Aber überraschenderweise ist es da also auch schwierig, profitabel zu sein. Und die Rentabilität eines 100-Euro-Schuhs, da habe ich mal irgendwann einen LinkedIn-Beitrag zu gepostet, die hat halt durchaus, weiß ich nicht, den Kreislauf einer Geldvernichtungsmaschine, weil von diesem 100-Euro UVP im Online-Umfeld mit meinetwegen 10% Abschriften, mit einem Einkaufspreis, irgendwo muss ich die Schuhe ja auch mal herholen, mit einer Marktplatzprovision, mit wenn ich keinen Marktplatz betreibe oder kein Online-Business betreibe, habe ich meine Miete, die ich natürlich entsprechend bezahlen muss. Dann habe ich irgendwelche Dienstleister, Middleware, dann habe ich Versandkosten, Retouren. Ich muss Papierpreise in Form eines Umkartons bezahlen, um einen Schuh irgendwo reinzupacken. Die Preise dazu sind, das wissen wir alle, enorm gestiegen. Ich habe ein Personalhandling, ich habe ein Dienstleistungshandling, ich habe ein Lager. Und ob dann am Ende wirklich 5 € oder 3 € oder vielleicht auch -5 € von diesem 100-Euro-Schuh übrig bleiben, ist also jetzt wahrscheinlich so die Gunst der Stunde, um einfach rentabel herauszufinden, verdiene ich hier an dieser ganzen Sache noch irgendwas oder muss ich hier irgendwelche anderen Richtungen einschlagen?
Und wie kann denn dann Onlinehandel dazu beitragen, dass ein Unternehmen rentabel wird oder rentabler wird im Idealfall? Was muss man denn tun und ist es am Ende eine Frage des UVP?
Also ich glaube, so ein UVP ist natürlich schon unheimlich charmant. Solange ich den einfach unantastbar aufrechterhalten kann, habe ich einen Riesenhebel in Richtung Profitabilität, weil ich dann einfach viel, viel mehr Marge übrig habe. Das ist relativ simple Mathematik. Und jetzt ist es aber vermutlich so, dass sich viele Händler eigentlich, also vielleicht sehen die auch sogar gleichbleibende, wenn nicht sogar steigende Umsätze, das kann ich mir auch gut vorstellen, in guten Lagen, auch offline im Store, wenn die Leute vielleicht unterwegs sind. Allerdings haben die kleinere Deckungsbeiträge, weil einfach diese Unkosten enorm steigen. Energie, ich weiß nicht, alle, die eine Rolltreppe im Store haben, die würden sie am liebsten ausschalten. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen, weil das natürlich einfach Stromfresser bei diesen Energiepreisen sind, die einfach zu vermeiden gelten. Wie werde ich jetzt im Onlinehandel profitabel? Vermutlich werde ich allein im Onlinehandel auch nicht profitabel, sondern es geht um diesen bekannten Channel-Mix. Das heißt, ich habe viele Stellschrauben, ich habe viele Kanäle, ich habe viele Hebelchen, die ich in Bewegung setze, um Musik auf allen Instrumenten zu spielen sozusagen und dann darüber meine Reichweite zu generieren und Abverkäufe stattfinden zu lassen. Und erst dann kann ich von irgendwelchen Skaleneffekten profitieren. Wenn wir nochmal zurück zu diesem 100-Euro-Beispiel gehen und diese Marktplatz-Thematik aufgreifen. Die Reichweite eines Marktplatzes ist wahrscheinlich ungeheuer. Das heißt, ich kann da, auch Zalando sprechen wir jetzt zum dritten Mal darüber, aber ich kann darüber enorm viel Schuhe und enorm schnell abverkaufen. Ich habe auch einen einfachen Markteintritt. Ich habe auch tolle Markterweiterungsmöglichkeiten in sämtliche Länder ringsherum um Deutschland. Ich habe aber ein Riesenproblem. Ich habe keine eigenen Kunden und ich kann tatsächlich darüber keine Skaleneffekte mitnehmen, weil diese 15 bis 20 Euro Provision, die werden nicht weniger, wenn ich mehr verkaufe, sondern die sind einfach statisch vorhanden. Und wenn ich jetzt an meinen eigenen Onlinehandel denke, sozusagen, dann kann ich das so ein bisschen umkehren. Warum kann ich denn nicht diese 15-20% Provision in den Ring werfen und davon anteilig auf den UVP meine eigenen Kunden gewinnen, die ich dann als Neukunden bestenfalls einmalig akquiriere und dann hinten raus einfach im bekannten Customer Lifetime Cycle wiederum in meine Stores hole, wiederum per E-Mail, Newsletter oder WhatsApp-Newsletter oder mit anderen Angeboten zu einem Zweit-Drittkauf und am Ende zum Endkauf quasi bewege. Und das halt mit diesem Einmal-Investment von Marketingkosten in Höhe von X.
Das heißt, es geht im Prinzip darum, den Händler zu ermutigen, uns auch zu befähigen, das Business selbst zu machen und sich nicht in die Abhängigkeit von Marktplätzen oder Plattformen zu begeben. Kann man das so sagen?
Absolut. Ich würde also tunlichst vermeiden, und das sehen wir jetzt ja wirklich sehr, sehr enorm sozusagen, wenn ich jetzt auf mein Pferd Zalando gesetzt habe und Zalando jetzt dann von Connected Retail, was vielleicht auch die Rettung in Covid-Zeiten war, das muss man auch mal so stehen lassen, das war ja schon durchaus sehr, sehr dankbar für viele Händler und vielleicht auch die Lebensrettung, aber wenn wir das jetzt wandeln in das Provisionsmodell oder ich dann nur auf einem Kanal unterwegs bin und der bricht dann wirklich von heute auf morgen weg, dann habe ich natürlich ein Riesenproblem. Das heißt, diese Multi-Channel-Strategie ist tatsächlich essentiell. Und dazu gehört es also nicht nur auf Kanäle zu setzen, die irgendwie durch Drittanbieter oder äußere Umstände zustande kommen, wie eben halt diese externen Marktplätze, sondern eben auch einfach meine eigenen aufrecht zu erhalten. Viele Händler haben einfach den klassischen Store oder die Stores in den Innenstädten. Und dazu macht es also auch absolut Sinn, das Sortiment online zu spiegeln und eine eigene enge Kundenbeziehung zu den Kunden aufzubauen.
Das Problem, was man da ja natürlich als Händler sehen würde, ist, naja, ich bin das Schuhhaus Müller-Meyer-Schmidt in meiner kleinen Region mit 2-3 Geschäften. Mich kennt ja darüber hinaus keiner. Ich brauche aber ja so ein gewisses Grundrauschen, wenn ich Schuhe online verkaufen möchte, damit ich die Reichweite erhöhe. Da würde Boosted ansetzen, richtig?
Genau. Wir können dir helfen, das ist richtig. Wir haben aber auch viele Themen, die die Händler einfach selber mit ins Boot bringen können oder selber auf den Weg bereiten. Die Frage ist, du hast es angesprochen, ich bin ja hier nur irgendwo lokal unterwegs, aber das wäre für mich das erste Fragezeichen. Tue ich denn in meinem lokalen Umfeld schon alles, was ich so tun muss? Da spreche ich von ganz normalen Channels, die wir alle irgendwie nutzen, also Social Media, Facebook, Instagram, TikTok und Co. Suchen beginnen heute nicht nur im Umfeld von Google oder teilweise auch auf Amazon, sondern man guckt natürlich auch einfach nach Inspiration auf Instagram oder Facebook und Co. Und wenn ich da nach Schuhen suche, dann kann ich natürlich auch sicherstellen, dass ich da irgendwie auffindbar bin, wenn Menschen in meinem Umfeld schon mal irgendwas vom Schuhhaus Meier gehört haben, sollten sie mich also auch dort finden. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass ich da jeden Tag 5 Posts irgendwie bringe, aber ich sollte einfach vorhanden sein. Ich sollte ein gepflegtes Profil dort aufweisen und einfach daran arbeiten, dass ich authentisch rüberkomme und einfach vorhanden bin. Dazu gibt es so Branchenkataloge oder auch Google My Business Themen, wo ich einfach in der lokalen Suche in die Karte gespielt werde, wenn Leute nach Schuhe shoppen oder Schuhe kaufen oder vielleicht auch nach Markenstores. Also wir haben die Thematik von Marken-Monostores und natürlich auch selber eigene Stores, Multi-Channel-Stores. Wenn Leute danach suchen, auch im Google-Umfeld, dann kriegen sie lokale Suchergebnisse ausgespielt und da habe ich einfach ein paar Hebel, die ich anfassen kann. Und darüber hinaus ist es richtig, was du sagst. Da muss ich mir natürlich irgendwie ein Grundrauschen erschaffen. Aber vielleicht muss ich auch noch gar nicht so weit gehen, denn eigentlich bräuchte ich erstmal nur die Infrastruktur mit einem Shop, mit einer Warenwirtschaftsanbindung. Ich möchte mein Sortiment online verfügbar machen. Und dann ist es vielleicht auch attraktiv, wiederum damit als, das Passwort ist das verlängerte Regal sozusagen. Vielleicht kann ich damit auch einfach die Kunden in meinem lokalen Umfeld weiterbilden, indem ich ihnen einfach zeige, was ist denn Neues so im Store. Vielleicht kann ich so es schaffen, den Footfall-Index irgendwie zu erhöhen, dass wieder Laufkundschaft in den Shop kommt. Oder wenn nicht, kann ich halt anbieten, Mensch, wenn du es heute nicht schaffst, hierher zu kommen, dann schicke ich dir das einfach nach Hause. Und das sind halt so Hebelchen, die würde ich alle nutzen, da die Infrastrukturkosten zur Bereitstellung eines Online-Shops vielleicht auch nicht mehr so dramatisch mit intensiven Kosten verbunden sind, wie es vielleicht noch vor Jahren war.
Jetzt könnte man als Händler sicherlich argumentieren, Stichwort Personalmangel. Ich weiß also kaum, wie ich durch den Tag kommen soll mit einem sehr kleinen Team. Wir finden wenig neue Leute, die jetzt, also ich sag mal Stichwort Instagram, ja auch ein bisschen affin sein müssen, um digitale oder Social Media Themen zu spielen. Puh, es hört sich nach einer Menge Arbeit an. Wie sollen wir das bewältigen zusätzlich zum stationären Verkauf?
Um die Hypothese noch weiter zu schärfen, ist die andere Frage, wenn du aktuell nicht online bist oder keine Website hast oder keinen Shop hast, wie willst du denn dich überhaupt als Arbeitgeber positionieren? Jetzt kommt ja das nächste Problem auf uns zu, dass wir die Leute ja, wenn wir selbst gar nicht da sind, auch noch nicht mal finden, weil wir uns selber nicht verkauft bekommen. Aber Spaß beiseite, verstehe ich natürlich. Und deswegen habe ich auch gesagt, es ist absolut nicht schlau, jetzt hier irgendwie sich davon zu demütigen lassen, dass ich jetzt unbedingt 5 Posts am Tag irgendwo hinschieben muss, nur weil irgendein Guru gesagt hat, dass das der Weg für mehr Reichtum ist. Nein, ich würde einfach dafür sorgen, dass da ab und zu mal ein Beitrag kommt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es für viele Leute vielleicht interessant ist, einfach mal so ein paar Stories oder Themen oder Bilder von so Vororderrunden zu bekommen. Vielleicht hat der eine oder andere auch mal Zugang zu irgendeiner Fabrik, die er besichtigt hat, einfach so ein paar Insights zu geben. Das ist einfach generierter Content und das kann in, weiß ich nicht, in 10 Minuten am Tag passieren. Da kann man sich ein Template, ein Gerüst bauen, wo man Hashtags recherchiert hat, wo man auch grob den Beitrag zurechtpackt und dann einfach nur Headlines austauscht. Und das ist zumutbar aus meiner Sicht. Für grafische Gestaltung und Co. gibt es so Tools wie Canva, Canva. Ich kriege keine Provision, aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant für euch, weil ich damit einfach ganz, ganz einfach Banner und Themen erstellen kann. Da brauche ich keine Photoshop-Kenntnisse, kein Nichts, kein gar nichts und kann dann einfach losziehen und meine Beiträge etwas schöner machen. Und dann haben wir jetzt gerade das Thema AI oder KI. Es gibt so viele Themen, die man vielleicht einmal aufsetzt und dann relativ einfach losgehen kann. Ich habe letztens erst gelesen, dass sich jemand irgendwie so einen Prompt gebaut hat, wo er für seine Eisdiele den Ananas-Eisbecher fotografiert und dann auf den Knopf drückt und darauf dann generiert wird, aha, das ist also ein Ananas-Eisbecher. Dann wird ein Fünfzahler dazu geschrieben und der wird dann automatisch auf dem Google My Business-Eintrag und auf Facebook und Instagram gepostet, ohne dass was passiert. Ob das jetzt der richtige Weg ist, weiß ich auch nicht. Aber wenn man sich dazwischen irgendwo einfindet, kann man Sachen einfach auch mit wenig Manpower hinbekommen.
Wenn ich jetzt, ich sag mal, als Händler mich da rantasten möchte, wie würdet ihr denn als Boosted vorgehen? Wie muss man sich das vorstellen? Was sind jetzt die ersten Steps, wenn ihr einen Kunden neu gewinnen konntet? Sagen wir mal, es ist ein Schuhgeschäft. Was passiert dann?
Ja, also ich sage mal, wir versuchen hinten anfangen. Wir fangen hinten an zu denken, weil ich mich quasi auch damit beschäftige, wie können wir uns denn jetzt hier mit diesem Geschäftsmodell abheben gegenüber des Wettbewerbs? Und was müssen wir unter Umständen tun, um hier zumindest eine gewisse Profitabilität zu erreichen? Manchmal ist das sogar auch gar nicht das Ziel. Manche Leute sagen, das ist mir egal. Ich will hier einfach auf plus minus null rauslaufen. Hauptsache, ich rühre etwas die Werbetrommel. Die Umsätze fahre ich dann im Store oder auf anderen Kanälen. Da geht's schon mal los mit den Eigenschaften, die sehr, sehr unique sind für jeden Händler. Aber wir würden uns quasi angucken, was gibt's da für Potenziale? Welche Marken werden da geführt? Ist das irgendeine Positionierung? Das ist also sehr, sehr charmant und wahrscheinlich auch aktuell ein Weg in die Profitabilität, wenn ich irgendwo unique auf einem Thema drauf bin, auf Kinderschuhen, bin ich ein Sanitätshaus, kann ich irgendwas vermessen, kann ich irgendeine Dienstleistung ringsrum packen, dann kann man die natürlich auch mit in den Ring werfen. Und dann ist halt die Frage, wie weit will ich gehen? Brauche ich den Shop? Wie kriege ich den an das ERP heran? Dankbarerweise haben wir im Schuhhandel ja so eine relativ hohe Homogenität im ERP-Bereich. Und die können auch alle eigentlich CSV und XML-Exporte irgendwo hin. Und mit so Shop-Software wie Shopware oder Shopify oder irgendwas in dieser Richtung hat man heute einfach weniger Hürden, da einen Shop online zu bringen. und kann halt einfach vermeiden, dass man da die ersten 100.000 Euro in irgendeinen Programmieraufwand versenkt, ohne dass man weiß, ob es funktioniert. Das heißt, was würden wir machen? Nochmal zusammengefasst, Analyse, wo liegen Potenziale? Dann können wir recherchieren und einen Weg aufzeigen und darauf basierend einfach die Hebel in Gang setzen, die aus unserer Sicht die richtigen sind. Woher wissen wir das? Naja, weil wir eben Sachen recherchieren können. Wir können verstehen, was Kunden gegebenenfalls suchen. Die Händler können es natürlich auch selbst wertvolle Daten aus ihrer Warenwirtschaft mit auf den Weg geben und wissen ja auch selbst, wo Margen sind, wo sie drauf müssen, was interessant sein können. Und aus verschiedenen Projekten können wir unsere Erfahrungen auch mit in die Runde bringen und dann für jeden einen eigenen Weg finden. Fakt ist aber auch, es ist nicht mehr so wie 2009, dass ich da einfach irgendwo einen Onlineshop reinbringe, da ein bisschen Marketing aufbringe und dann alle Menschen neugierig sind, dann Schuh online zu kaufen. Das weiß nicht, das kennst du vielleicht selber an deinem eigenen E-Mail-Postfach. Wie viele Newsletter bekommst du da? Das war 1998 vielleicht mal cool, da hat man sich gefreut, dass überhaupt jemand schreibt. Jetzt ist es aber eigentlich eher so, dass man alles, was an Werbung kommt, löscht.
Ich glaube, das ist auch ein Problem. Da würde ich gerne auch nochmal nachfragen. Wie schafft man das denn dann, sich aus dieser Masse an Angebot irgendwo hervorzutun? Also man ist ja einer unter sehr, sehr vielen, nicht nur einer unter vielen. Und dann direkt auch anschließend noch die Frage nach dem Sortiment. Also viele Händler haben ja ein Portfolio aus mehr oder weniger denselben Marken, eventuell auch die gleichen Schuhe. Muss man da auch am Sortiment arbeiten und sagen, ich setze jetzt auch mal ganz bewusst auf andere Marken, auf andere Schuhe, damit ich nicht vergleichbar bin? Und dazu gehört natürlich auch die Frage nach der Preisspirale, in die man sich ja dann begibt, oder?
Absolut. Wir haben da sicherlich von bis verschiedene Spielräume. Wenn wir uns angucken, LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy, der, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Bernard Arnault oder so. Verzeiht mir, falls ich da falsch liege, aber da sehen wir, dass das der reichste Mann der Welt im Moment ist. Er hat Bill Gates und Co. Abgelöst und das ist am Ende auch Handel. Natürlich ist das Industrie, die produzieren natürlich auch, da ist viel Luxussegment dabei, viel Louis Vuitton Handtaschen und teure Kleidung, aber am Ende ist es Konsum und Handel und in dieser Nische scheint offenbar was los zu sein. Das kann man jetzt nicht anders sagen. Das heißt, das wäre schon mal ein Thema. Wenn ich also im Luxusumfeld unterwegs bin, dann habe ich mich ja offenbar auf einer, naja, kaufkräftigen Kundenzielgruppe positioniert und kann die also angehen. Auf der anderen Seite habe ich ein Projekt, da geht es um, mir fällt der Name nicht ein, ich glaube, man nennt es sogenannte Mitnahmeartikel. Das sind so kleine Goodies, die irgendwie unter 30, 40, 50 Euro liegen, wo man so aus Konsumentensicht offenbar nicht lange drüber nachdenken muss und sie einfach mitnimmt. Das wiederum funktioniert auch. Und da wiederum sehen wir auch bei einem, ich weiß gar nicht, bei einem Snox oder so, dass die jetzt aus der Online-Pure-Player-Welt auf einmal Stores eröffnen wollen, um weiter Kontakt zum Kunden zu gewinnen. Das heißt, egal in welche Richtung, eine spitze Positionierung ist natürlich sehr, sehr dankbar. Das geht also auch für alle Sanitätshäuser oder für Sporthändler, die so einen Upselling-Benefit dabei haben, wo sie sagen können, du kannst hier einen Laufschuh kaufen, aber ich habe ja auch noch drei Einlagen und die können wir auch für dich anpassen. Und diese Positionierung kann man weiterziehen auf die Online-Welt und da quasi wiederum einfach mit einfachen Mitteln versuchen, die Leute bei Laune zu halten, über die neue Kollektion in Kenntnis zu setzen, über verschiedene Rabattstaffeln zu VIP-Kunden zu machen, über diese ganz simplen psychologischen Themen, die wir im Marketing haben. Die können wir nutzen, um den Leuten einfach zu suggerieren, dass immer was los ist, dass der Händler Meier immer noch da ist, dass es da neue Schuhe gibt und dass jederzeit jeder irgendwo hingehen kann oder halt online kaufen kann, um davon zu profitieren. Und wir hatten eben das E-Mail-Thema, dass es eigentlich langweilig ist, aber ich sehe speziell auch bei R&S-Schuhe, also aus eigenen Cases, dass das einfach ein konstantes Grundrauschen generieren kann von statischen Newslettern, wo man einfach sagt, hier, lieber Mensch, hier sind die neuen Schuhe von Marke XY, und dazu mit einmalig aufgesetzten Marketing-Automation-Strecken, wo wir sagen, die Petra, die hat morgen Geburtstag und bekommt einen 10% Rabattgutschein, ohne dass ich die Hände mir irgendwie schmutzig machen muss, sondern das wird einmal gebaut und dann gehen E-Mails aus meinem Account heraus, ohne dass ich sie quasi schreiben muss. Und solche Prozessoptimierungen, Marketing Automation und Themen kann man durchziehen, um sich da selbst zu positionieren und so ein Grundrauschen zu erschaffen.
Also das, was du jetzt geschildert hast, das Thema Luxus und auch Mitnahmeartikel, da würde ich mir jetzt vorstellen, dass der, ich sag mal, ganz normale Schuhhändler aus dem Markt der Mitte sagt, boah, puh, also ich kann nicht Luxus und Mitnahmeartikel auch nur begrenzt. Das heißt, dann muss es schon über das Sortiment gehen. Ich muss mir angucken, welche Marken habe ich, wo kann ich mich vielleicht auch noch ein bisschen absetzen von den Mitbewerbern. Und dann geht es darum, daraus ja mehr oder weniger individuelle Geschichten zu erzählen, oder?
Genau, um da auch noch weiter reinzugehen, wenn ich natürlich Access zu Marken habe, die ich jetzt sehr, sehr vertikal im Sortiment habe, also wenn ich mich spezialisiert habe auf eine Marke, dann ist das natürlich auch eine Positionierung und diese Positionierung habe ich auch aus irgendeinem bestimmten Grund gewählt. Das heißt, das macht absolut Sinn, das weiter zu erzählen, das Warum. Und dann habe ich natürlich auch Erfahrung im Sinne von den Kunden. Also wie ticken die, was brauchen die? Die wiederum kann ich dann auch einfach mit Marketing und Zielgruppen besser aussteuern und angehen. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch die Erfahrung auch wiederum aus R&S-Schuhe heraus. Also da haben wir sowohl eigenes Business gemacht, wir haben gelernt, wie es ist, wenn man für den Endkunden ein Tamaris, ein Rika, ein Remonte im Internet ist. Das ist natürlich ein Zugwert. Das kann man aber natürlich nicht nachbauen, weil es gibt einen guten Grund, warum das mal so war. Die Brands wollen es einfach selber machen. Aber man hat natürlich trotzdem eine Nische gefunden, wo es dann immer wieder weitergeht. Und wir sehen halt leider auch, dass auf Kanal A Marken funktionieren, die vielleicht auf B mittelgut funktionieren und auf C dann vielleicht da gar nicht mehr. Das hat dann wiederum damit zu tun, wie, weiß ich nicht, wie ist ein, also um jetzt mal so gegensätzliche Beispiele zu bringen, ein Klingel ist an die Zielgruppe 50 bis 70 ausgerichtet mit diesen ganzen Subshops, Vents und Co., währenddessen Zalando natürlich einfach ultra jung ist. Und das ist da so der Standard, ich nenne das immer Oma-Schuh, weil Zalando vielleicht nicht so gut funktioniert wie beim Klingel, ist dann auch klar. Das heißt, da kann ich schon schauen, wo ich hin muss. Wie ich diese Marken auswähle, ja, das bleibt vermutlich der heilige Gral. Also das kann ich nicht gut. Da gibt es aber vielleicht Einkäufer oder einfach fuchsige Händler, die das gut durchdringen können, um sich halt so ein bisschen zu positionieren. Und ja, auch da lauern dann wiederum Gefahren, wenn man sich jetzt das Stichwort On-Schuhe anguckt. Dann hat man quasi den Sneaker gefunden und dann geht er offenbar auch weg.
Kommen wir nochmal zurück auf die Marktsituation. Du hast es schon skizziert, das Thema Plattform, Marktplätze und die entsprechenden Gebühren. Viele Händler haben, auch das hast du schon skizziert, in der Pandemie ja recht gute Erfahrungen gemacht mit dem Onlinehandel. Es gab da ja auch Hilfsangebote sozusagen. Und jetzt hat sich, um jetzt nochmal auf das Z zu sprechen zu kommen, da einiges an den Gebühren geändert. Was sollte man denn als Händler da jetzt tun? Also würdest du sagen, okay, den Kanal kappen und lieber auf das eigene Business setzen?
Ja, das ist immer so ein bisschen auch der letzte Ausweg sozusagen. Also man merkt irgendwie, was funktioniert da nicht und dann kappt man es halt, um Kollateralschäden zu vermeiden. Ist sicherlich auch kein schlechter Ansatz. Was natürlich toll wäre, wenn man in der Lage wäre, die Profitabilität irgendwie auf SKU-Ebene pro Kanal zu messen. Da weiß ich jetzt, dass wahrscheinlich viele Zuhörer und Fragezeichen vor der Stirn haben, weil sie sich fragen, wie soll ich das hier machen mit meinem ERP? Vielleicht gibt es auch einige, die das schon gut hinbekommen. Aber ansonsten ist leider das, glaube ich, der technische Weg der Zukunft, wo man einfach seine Zahlen einfach auf SKU-Ebene pro Channel auswertbar und verfügbar machen muss, um dann wiederum in so ein Set Kanal reinzugehen, um zu verstehen, aha, guck mal, hier gibt es 5 SKUs, die verdienen ja überhaupt gar kein Geld, aber es gibt halt 3, die gehen hier eigentlich wie geschnitten Brot. Und dann wäre es also auch doof, das komplett abzustellen und besser da einfach etwas detaillierter reinzugehen. Das wäre ein Hebel, der allerdings natürlich schwierig nachzubauen ist. Und der andere Hebel wäre aus meiner Sicht halt einfach, diesen Multichannel-Ansatz weiter zu verfolgen, um halt überall ein Grundrauschen zu erschaffen. Aber auch da muss ich natürlich einfach mit einer Deckungsbeitragsmessung sehr, sehr eng messen und steuern, speziell in diesen Zeiten.
Ich habe vor einiger Zeit einen Händler interviewt, der hat gesagt, also Onlinehandel, diesen ganzen Schwachsinn mache ich nicht mit. Ich setze auf stationär und darauf konzentriere ich mich und damit fahren wir gut. Wir bieten unseren Kunden in unseren Geschäften super Service und das ganze Online-Thema ist mir einfach zu heikel. Was hältst du von dieser Position?
Ja, das habe ich ja versucht, auch die ganze Zeit so ein bisschen zu erklären. Also ich glaube, man schafft es, sich einfach zu positionieren. Und wenn der Kollege das geschafft hat, dann ist alles gut. Der kommt wahrscheinlich auch die nächsten 50 Jahre damit durch. Wenn er einfach einen Zugang, und da sind wir jetzt wieder und drehen uns im Kreis, wenn er halt einen Zugang zu seiner Kundengruppe erschaffen hat, was er offenbar hat. Weil die wissen halt, der Mensch, der ist nett zu mir, der hat ein tolles Sortiment, da weiß ich, was ich kriege, der hat gute Preise, die sind solide. Ich kriege aber auch entsprechende tolle Beratung. Und so hat er sich dann vielleicht einfach positioniert auf dieser Kundengruppe. Das passt aber jetzt halt nicht zu jedem Händler. Aber aus meiner Sicht ist es trotzdem schlau, das Budget, was ich vielleicht übrig habe, dazu zu nutzen, um wenigstens einen weiteren Vertriebskanal zu eröffnen oder mich zu positionieren. Nicht nur vielleicht unbedingt aus dieser Abverkaufsthematik, das haben wir eben mal ganz kurz angerissen, in Richtung Fachkräftemangel und Co. Das Thema haben wir auch quasi. Wie kann ich mich als Arbeitgeber positionieren? Wie kann ich denn den Leuten zeigen, dass ich hier irgendwas mache? Und ja, heutzutage mache ich das einfach durch digitale Medien, weil vielleicht kenne mich auch in meinem kleinen Städtchen viele Menschen noch nicht und denen kann ich das einfach so zugänglich machen und ihnen online und digital erklären, dass ich ja, ein tolles Team habe, ein tolles Sortiment habe und einfach da bin.
Gibt es eigentlich bei diesem ganzen Thema Online-Strategie und das umfasst ja dann auch Social-Media-Kanäle, gibt es da eigentlich No-Gos, also Dinge, wo du sagen würdest, da würde ich auf jeden Fall die Finger von lassen oder diesen Weg würde ich keinesfalls beschreiten?
Schwierige Frage. Vermutlich kann man alles gut probieren und testen. Man sollte natürlich aufpassen, dass man vielleicht nicht zu viel Spielgeld in die falschen Kanäle setzt. Das hatten wir eben schon mal angedeutet. Also wenn Gurus irgendwo sagen, 5 Posts am Tag da reingehen oder dreh irgendwelche verrückten TikTok-Videos und man sich selbst fragt, komm her, also bevor ich mich jetzt hier vor Schaufenster stelle und da irgendwie meinen Hüftschwung zum Besten gebe, das würde ich unter Umständen halt einfach lassen, wenn es halt nicht authentisch ist. Und ich würde es auch lassen, wenn es für mich einfach ultra schwierig umzusetzen ist. Ansonsten sehe ich eigentlich keine No-Gos, aber man muss ja auch kein Projekt realisieren. Aber man kann ja Leute fragen, die schon mal irgendwas erlebt haben, die irgendwas gemacht haben und die vielleicht einfach teilen können, was gut funktioniert hat und was nicht gut funktioniert hat, bevor man jetzt die ersten 100.000 Euro in irgendwelche Entwicklungsaufwände steckt, die dann irgendwie nicht fruchten.
Blicken wir einmal auf die Industrie. Das hast du auch schon angedeutet. Viele Hersteller bauen ihr D2C-Engagement aus. Das ist etwas, womit der Handel ja zurechtkommen muss. Gehst du davon aus, dass das noch mehr zunehmen wird?
Ich würde davon ausgehen, dass es mehr zunehmen muss, ja. Weil auch wenn wir uns jetzt wieder Status Quo angucken, wo liegen wir im Moment? Jetzt haben wir gesehen, dass der Einzelhandel irgendwie sich konsolidiert. Das heißt, große Filialisten, die brechen irgendwie aus dem Markt weg. Und die Frage wäre jetzt, also vielleicht kannst du sie auch beantworten. Die Frage wäre jetzt, was passiert denn jetzt? Wandert denn jetzt dieses Kontingent von Schuhhaus Müller an Schuhhaus Meier rechts um die Ecke rüber? Ich weiß es nicht, vermutlich eher nicht. Und was passiert im Online-Pure-Player-Umfeld, wenn jetzt so ein Otto Mytoys und Mirapodo konsolidiert? Dann machen die es natürlich mit dem Bestreben, dass sie die Umsätze selbst, also als Otto Konzern auffangen können. Ob das aber jetzt zu 100% passiert, würde ich jetzt auch bezweifeln. Die Frage ist, was für eine Wahl habe ich als D2C-Brand? Und da ist eigentlich die Antwort die gleiche, wie sie eben auch ist. Ich muss eigentlich mir einen eigenen Zugang zu den Endkunden organisieren. Und das schaffe ich nur mit dem D2C-Engagement, was ich ausbaue, so wie wir es bei Rode mit begleiten. Und jetzt wird es dann natürlich sehr, sehr spannend, weil jetzt habe ich ja mehrfach erlebt, was das aus Händlersicht dann auch heißt, wenn auf einmal dein Zulieferer zum Wettbewerber wird. Ich glaube, da muss es in Zukunft auch spannende und, naja, charmante Modelle geben, wie man so diesen Handelsmarkt für sich gemeinsam bestreiten kann, ohne dass man sich gegeneinander aussticht. Weil Fakt ist natürlich eins, wenn ein Hersteller in irgendeinen Vertriebskanal reingeht, dann ist es eine Autorität, die absolut nicht zu unterschätzen ist, weil zum einen ist er in jeder Suchmaschine ohne Riesenaufriss relativ weit oben gerankt. Er wird zur Autorität, weil es eben halt der Hersteller ist, der Schuhe abverkauft. Es ist natürlich auch charmanter, darüber Social Media zu betreiben, wenn es echt vom Hersteller kommt. Und es ist natürlich auch viel, viel glaubwürdiger für Kunden, einfach beim echten Hersteller zu kaufen, ohne dazwischen jemanden zu haben. Da ist für mich auch noch ein großes Fragezeichen, wie wir diese Landschaft gemeinsam aufrechterhalten können. Aber um die Frage zu beantworten, ja, auf jeden Fall. Jeder Hersteller, jeder Industriekonzern muss aus meiner Sicht einen Weg für den Abverkauf an Endkunden finden.
Also ein sehr sensibles Thema in dem Zusammenhang ist natürlich, du hast von der Autorität gesprochen, auch das Thema Preise. Also wenn der Hersteller natürlich dann nicht nur mit seiner Markenmacht im Onlinehandel positioniert ist, sondern eben auch mit entsprechenden Rabattaktionen, dann wird es natürlich für den Händler gleichsam schwieriger. Und ein anderes Thema in dem Zusammenhang ist sicherlich, es gibt ja schon auch Hersteller oder Marken, die sehr bewusst auch den Handel daran teilhaben lassen. Also da gibt es ja dann sozusagen das Hersteller-Marktplatz-Modell, bei dem der Handel dann ja auch Zugriff hat. Aber letzten Endes ist es schon so, die Macht der Marke, die ist dann schon ein ordentliches Pfund, oder?
Auf jeden Fall. Auch da drehen wir uns leider wieder im Kreis. Also ich finde es natürlich sehr, sehr gut, wie es einige Marken jetzt quasi vorleben. Es gibt das Marktplatzmodell, Händler können sich anschließen, darüber auch abverkaufen. Dann kann man unter Umständen auch gemeinsam von Sale-Aktionen profitieren. Mag also auch hilfreich sein für meinen Store, der sich dem Ende der Saison neigt und irgendwie noch voll ist, aber jetzt einfach leer werden muss. Dann habe ich natürlich darüber vielleicht einen Riesenhebel abzuverkaufen und Platz für Neues zu machen. Auf der anderen Seite drehen wir uns aber insofern im Kreis, dass ich wieder nicht den Kunden habe. Das heißt, da habe ich auch wieder irgendwie das Provisionsmodell. Ich gebe alles aus der Hand. Ich bin eigentlich Dienstleister und mache Fulfillment. Aber an diesem Customer Lifetime Cycle kann ich nicht profitieren. Das gilt es irgendwie zu lösen, aus meiner Sicht. Und die andere Frage ist so ein bisschen, wo führt das halt hin? Dann schließen sich alle Händler als zweites Standbein an die jeweiligen Markenstores an und machen quasi die Regalverlängerung oder das Endless Aisle oder das Riesenlager daraus. Schwieriges Thema, tatsächlich.
Ja, es ist ein schwieriges Thema. Wir werden das beobachten. Ja. Letzte Frage nochmal zur allgemeinen Marktsituation, und dann habe ich danach noch eine Überraschungsfrage für dich. Aber zunächst nochmal zur Marktsituation. Wenn man jetzt aktuell am Wochenende in der Stadt ist, dann sieht man ja sehr deutlich, was sich verändert hat. Ich erinnere mich daran, früher war an den Wochenenden die Stadt voll. Man musste in die Stadt gehen sozusagen. Und heute merkst du schon auch, es gibt ein ganz anderes Grundrauschen, oft viel weniger. Die Menschen sind in den Straßen schon unterwegs, aber vor allen Dingen sind sie in der Gastronomie. Viele Handelskonzepte tun sich schwer, da ist dann oft ein bisschen weniger los. Was glaubst du, wie wird sich das weiterentwickeln? Wie kann man denn Innenstädte auch wieder beleben und welche Rolle kann auch der Schuhhandel dabei spielen?
Das ist die nächste spannende Thematik, die wir wahrscheinlich leider nicht lösen können. Aber ich sehe es wie du. Also zum einen haben wir tatsächlich diese generische Bubble der Innenstadt-Thematik. Vermutlich bleibt es und ist es für so Städte mit 30.000, 50.000 Einwohnern unheimlich schwierig. Da gibt es verschiedenste Konzepte, die ich mir auch schon mal angeguckt habe. Also eine Hypothese fand ich eigentlich ganz charmant, wo man sagt, warum kann man denn nicht so eine 50.000 Einwohner Innenstadt wie ein großes Center führen sozusagen? Was braucht es dazu aus meiner Sicht? Dazu braucht es natürlich einfach attraktive Mieten. Also da, wo wir jetzt sind, das kann natürlich alles nicht funktionieren. Ne? Also teure Mieten, trotzdem Leerstand, keiner will da von seinem Ross runter, es hat keinen Platz für diese Konzepte und dazu kommt also auch noch Personalstruktur und Co. Auf der anderen Seite ist die Frage, wir haben einen Konjunkturzyklus, den wir durchleben, ja, auch okay, das ist jetzt keine Weisheit, die man so in die Runde geben kann, es geht offenbar nach unten, vielleicht geht es auch zeitnah wieder nach oben, das wissen wir alle nicht, Fakt ist, es konsolidiert sich aktuell irgendwas, aber es gibt auch absolute Chancen im Moment, also vielleicht kann ich ja irgendwo wieder reingehen, ich habe immer den Tarek Müller von About You im Kopf, der sagt, passt mal auf, es läuft hier kein Mensch nackt rum auf der Straße. Das heißt, die müssen alle irgendwas kaufen, um hier eine positive Note loszuwerden. Also das sehe ich auch als essentiell. Der nächste Winter kommt und auch Menschen wird es kalt um die Füße. Das heißt, da kann ich nur wieder zusehen, um zu sagen, man muss sich hier irgendwie in das Getummel werfen. Man muss schauen, dass man professionalisiert, dass man digitalisiert, dass man Prozesse optimiert, auch in den Stores sozusagen. Also Fachkräftemangel, das spreche ich jetzt zum 8. Mal gespielt an, aber vielleicht kann man ja auch, also Self-Service, Checkout, all solche Themen, da kann ich ja auch digitalisieren und am Ende wiederum vielleicht eher mit Einmalkosten, variable Kosten auf Dauer reduzieren. Das sind vielleicht alles Ansätze, die interessant sind. Auf der anderen Seite habe ich aber auch deinen Händler jetzt wieder im Kopf, der sich wahrscheinlich jetzt gerade sagt, ja, komm her, ich stelle doch da jetzt nicht irgend so einen Roboter in meinen Laden, weil die Kunden kommen halt wegen mir und wegen meinen netten, lieben Verkäuferinnen und Verkäufern. Und die wollen halt also vielleicht noch ein Käffchen haben und einen Schnack machen. Aber es gibt Konzepte, die funktionieren auch aktuell sehr, sehr gut aus meiner Sicht. Und es gibt halt welche, die funktionieren nicht mehr.
Okay, vielen Dank, Stefan. Die letzte Frage, die Überraschungsfrage, stelle ich eigentlich bei Podcast-Interviews am Anfang. Jetzt stelle ich sie am Schluss. Welche Schuhe trägst du heute?
Ich trage gar keine, weil es warm ist und ich barfuß bin.
Das ist eine sehr geschickte Antwort. Super. Ja. Es ist in der Tat warm, das ist gut und es soll auch gerne so bleiben. Ich glaube, das bringt auch Schwung in den Schuhhandel. Stefan, wir haben die Branche gemeinsam umkreist heute mehrfach. Wir haben über Herausforderungen gesprochen in diesem sehr bewegten Markt, aber ich finde, wir haben auch sehr viel über Chancen gesprochen und auch Chancen, die irgendwie greifbar erscheinen. Also nichts, was Raketenwissenschaft ist, sondern Dinge, die man tun, anpacken und bewegen kann. Und das stimmt mich sehr zuversichtlich. Und ich danke dir für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank auch an dich. Hat mir Spaß gemacht.
Dann alles Gute und bis bald in dieser Branche.
Bis bald.